Piratensender, Nihorst.
Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Aus Ehrenfeld.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du das irgendwie eröffnest mit so einem. Aber das macht man nicht, ne? Das ist irgendwie. Oder? Das wäre zu platt gewesen.
Also ich sag mal so, es ist platt, aber nicht mal darauf bin ich gekommen. Es hätte es eigentlich gar nicht so schlecht gefunden.
Ja, weil ich hätte jetzt gesagt, dann sing doch mal die Farbe lila, Simon. Diversity, sing doch mal die Farbe lila.
Lila. Ich kann es nicht singen.
Ja, jedenfalls hat Steven Spielberg jetzt den, ich habe es mir nochmal nachgelesen, weil ich es schwierig finde, den silbernen Ehrenbären. Berlinale Bären.
Ich verstehe,
so heißt der Preis.
Ich verstehe die Preise alle nicht.
Nee.
Was ist denn jetzt der Bär an sich? Also der goldene Bär ging an den Dokumentarfilmer. Okay, gut.
Ist der Ehrenbär nur silbern? Oder ist der Ehrenbär dann super Platin-Doppel?
Ich meine, es wäre der Was ist denn dann auch der Bär, der dafür...
Bären.
Bäre für Regisseur?
Goldene Himbeere.
Goldene Himbeere.
Goldene Himbeeren.
Ja.
Oh Mann, schlimme Witze.
Also ich habe ein bisschen bei Arte durchgeskippt und da waren schon Star. War der Matt Damon auch da? Waren da alle möglichen Leute? Also es ist nur einer, der mir so im Sinn hängen geblieben ist, wo ich dachte, hä? Aber man kriegt es gar nicht mit. Aber ich glaube, jeden Abend ist da richtig schon was los.
Du wohnst ja in Berlin.
Ich wohne.
Deswegen nehmen wir heute in Ehrenfeld.
Berlin
nicht so auffällt.
Berlin ist ja nicht so groß. Ich wohne direkt gegenüber vom roten Teppich und gucke immer so rüber. Aber ich habe es halt immer vergessen, abends pünktlich rüber zu gucken.
Ja,
Ich habe einmal die Berlinale mitgemacht, 2003, wie du weißt. Und ich erzähle es aber trotzdem nochmal. Mit Heiko habe ich in Schöneberg gewohnt. Es war sehr kalt. Wir hatten so eine Ferienwohnung. Die war auch nicht schön. Und dann sind wir auch im Supermarkt und vor uns hatte man. Derjenige, der vor uns im Supermarkt war, hatte dann so mehrere Schnäpse gekauft. So war unser Leben abseits der Berlinale. Und dann, um dann ja auf der Berlinale selbst den vollen Glamour-Faktor mitzunehmen. Und zwar war die Premiere von Chicago. Mhm. Und ich hatte René Zellweger im Interview. Okay, und sonst glaube ich niemanden. Und dann war aber nicht nur René Zellweger da, sondern auch Catherine Zeta-Jones zusammen mit Michael Douglas, zusammen mit Richard Gere.
Wo du von deinen Interviews erzählst, du hast doch Steven Spielberg mal interviewt, oder nicht?
Jedenfalls waren die alle vor mir auf dem roten Teppich auf der Berlinale und das war schon was.
René. Ja, das war schon was, aber...
Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas... Richard Gere und René Zellweger. Standen sie da?
Die standen da.
Die standen vor meiner Nase.
Ich habe ja erzählt, als ich mal auf dem roten Teppich stand, war auch ein Superstar vor mir, Rosa von Braunheim.
Ist immer noch.
Für mich ein Superstar, weil er einen meiner Lieblingsfilme gedreht hat, die Bettwurst.
Und die Bettwurst wird auch immer noch irgendwie gezeigt oder so, ist immer noch Thema.
Wenn ich sage Regisseur Rosa von Braunheim, sage ich sofort, wenn du mich fragst, sage ich sofort die Bettwurst. Aber jetzt sage ich, was ist dein Lieblingsfilm von Richard Gere?
Ja, Pretty Woman.
Und ist der so gut wie die Bettwurst?
Nein, das ist nicht ganz
so
gut.
Ach so.
Ja, okay.
Siehste? So, da habe ich Simon jetzt so wie im Kartenspiel übertrumpft. Naja, das war natürlich noch albern. Aber wofür hattest du Steven Spielberg nochmal interviewt?
Minority Report.
Oh, verstehe. Das war ja schon für mich so ein bisschen Spielbergs Spätphase, wo er so ein Hauch beliebig wurde.
Ja.
Aber natürlich immer ein Garant auf dem Poster... für gute Kinounterhaltung. Also eigentlich ist Spielberg ja fast immer den Eintritt wert. Das ist ja selten so, dass man sagt, also wir können da auch noch zukommen. So ein paar
Scheißeffekte.
Scheißeffekte, glaube ich, konnte man noch nie sagen.
So wie bei Der Schwarm, die ZDF-Serie, wo bei der dritten Einstellung, wo man so denkt, das habt ihr nicht auf einem offenen Meer gedreht, sondern in irgendeinem Studio? Leute!
Naja, gut. Echt? Ist das so hart? Ist das so wie Moonfall? Ich habe Moonfall gar nicht gesehen, wie man Moonfall nachsagt.
Wenn da aus heutiger Sicht da einer vor so einem Floß da rumpaddelt und es ist halt im Studio. Komischerweise sieht man sieht es ja immer noch.
Hast du schon eine Folge von Der Schwarm gesehen? Ist das kein Spielberg-Maßstab? Man kann ja direkt mal so auch Spielberg im Kontext mit anderen aktuellen Sachen. Das ist ja sowieso die Evolution der Spezialeffekte, wo man das Gefühl hat, das geht wieder zurück. Wofür haben diese Leute wie Lucas und Spielberg, diese, weißt du, das waren ja wirklich, das sind ja Pioniere der Effektspektakel, was ja von vielen auch kritisiert wird, aber es ist auch eine Art von Kunst, so ein Effekt.
Ja.
Warum wird diese Kunst jetzt eigentlich so derbsten Füßen getreten und dann noch vom ZDF?
In einer 44 Millionen Dollar Produktion, das ist die teuerste deutsche Serienproduktion aller Zeiten.
Aha.
Und wir machen ja immer zusammen Sport. Also
das kommt du schon und Spielberg.
Nein,
du und Frank Schätzing. Simon macht mit Frank Schätzing. Schön. Beide so Danny-mäßig.
In der Kölner Südstadt.
Machen sie so ein bisschen so.
Angegraut.
Frank Schätzing war heute auch wieder im McFit.
Ja. Also in der Kölner Südstadt kann dir das schon passieren, Timo. Davon, ich weiß es nicht. Nein, es ist so. Und dann irgendwie, ich weiß auch, ja, also mit Klaas mache ich ja manchmal Sport, das kommt schon mal vor, ne?
Ja.
Und irgendwie hatte ich es mitgekriegt mit der Schwarm und ich dachte mir so, was ist das jetzt mit der Schwarm? Und dann, naja gut, ich sag mal, ich habe das Buch auch gelesen, was weiß ich jetzt mal, so 100 Seiten oder 200 Seiten habe ich geschafft.
Ja, aber das hat doch 750.000 Seiten, ne? War das nicht?
Ja, aber ich habe ja keine 750.000 Seiten geschafft. Die habe ich noch nie geschafft in einem Buch.
Ich auch nur einmal S.
Ich habe so zwei. Ja, immerhin. Ich habe so 200 Seiten geschafft. Und deswegen wollte ich, hatte auch schon gelesen, die Abrufzahlen in der ZDF-Mediathek sind phänomenal und auch absolut erfolgreich und. Ich hatte natürlich immer so ein bisschen mitgekriegt. Uma Thurman hatte die Rechte von der Schwarm und ich dachte, ja, ist das so ein dickes Ding jetzt? Ist das so ein dickes Ding, so ein Öko-Thriller, irgendwie aber auch mit so ein bisschen auch Tierhorror, Tilo. Es wäre auch.
Ist das wirklich so? Ist da Tierhorror drin?
Ja, am Ende des Tages.
Oder darf man das nicht spoilern?
Weiß ich nicht. Doch eigentlich auch Tier, also gehobener Tierhorror.
Gehobener Tierhorror.
Es ist für
also
für den
Kulisseur. Der wieder aus der Tierhorror, ja.
Ja, ich weiß nicht.
Kann man also sagen, Mörder, dass es da Analogien also es gibt bisschen, zu der weiße Hai?
Es ist Mörderbienen für Weintrinker.
Aber es ist Mörderbienen für Weintrinker. Es ist nicht der weiße Hai für Weintrinker.
Für Unwissenschaftler. Nee. Nein, also den weißen Hai, der ist auf einem anderen Blatt.
Ach, ganz hört, hört. Aber der hatte damals keine 44 Millionen.
Der hatte, nee, aber der hat ein Vielfaches davon. Ja, wie komme komm ich denn jetzt? Also sagen wir so. Nee,
jetzt sag doch mal. Also das ist scheiße einfach. Der Schwarm ist scheiße. Ja, also oder was so, jetzt?
Im Vorspann stand dann Oliver Masucci oder so, ganz normal. Denkt man so, ja, guter Schau. Und Klaas Häufer-Umlauf, da dachte ich.
Ach du Scheiße, da musst du beim Sport. Da musst du ja direkt, was sagst du jetzt? Du triffst Klaas, du triffst Frank Schätzing, was sagst du da? Da musst du schön die Fresse halten.
Ich war so überrascht, weil er war sehr prominent platziert. Und dann dachte ich, ja gut, guckst du mal, was passiert. Und dann, ich sag mal so, nach 20 Minuten oder nach 25, dann dachte ich mir nur noch, wann kommt denn jetzt Klaas? Ich will einmal Klaas gucken und dann ist gut. Aber er kam nicht. Es war irgendwie, war sie dann hier in Kiel, waren sie, dann waren sie Kanada. Ich hab's nicht bis zu Klaas geschafft. Ich hole das vielleicht nochmal nach, aber ich werde skippen.
Echt, du willst skippen? Wie viele Folgen sind da?
Es war einfach langweilig, fand ich.
Echt?
Ich fand's langweilig. Also ich hab ja, aber ich will aber ich nichts Böses. Ich habe das Buch ja auch nicht wirklich. Ich bin dann irgendwann so versackt. Ich versack aber gerade bei allem. Bei allem. Vielleicht bin ich auch ein schlechter Mensch. Nein, nicht ein schlechter Mensch bin ich nicht, aber ein schlechter Zuschauer. Ich bin dann manchmal ein schlechter Gucker. Ja, hier, da, dies, das, so schicke, schöne StudentInnen hier und da, die wissen alle viel. Ja, aber.
Die wissen
alle viel. Also, bei Barracuda auf Sat 1, Ausstrahlung 17.15 Uhr am Sonntag. Da floss schon Blut.
Barracuda, dieser alte Schock aus den 70ern.
Da floss schon aber Blut dann in der 20. Minute.
Also einfach Barracuda besser als der Schock.
Barracuda ist besser.
Welche Wassermonsterfilme sind alle besser als der Schwarm?
Also ich will unbedingt nachholen, ich weiß nicht, ob der besser ist, aber ich habe meinem Sohn ein Monsterbuch gekauft.
Ja.
Und da drin ist der Leviathan drin.
Oh, das ist schon ein Splatter-Ding. Den kannst du mit deinem Sohn noch nicht gucken.
Nö.
Peter Weller.
Aber Leviathane fressen Kraken.
Mhm.
Und deswegen möchte ich gerne Leviathan gucken, ob es der beste Wasserhorrorfilm ist. Na gut,
anyway. Leviathan, dieser Film, da kommen, glaube ich, keine Kraken drin vor. Ich habe ihn einmal im Kino gesehen. Es ist so lange her, dass ich sehe Peter Weller da geil, unter Wasser.
Ne? Monster ist geil.
Verdammte Scheiße. Ich weiß gar nicht überhaupt gar nichts mehr. Ich weiß, dass Peter Weller da unter Wasser rumspaziert.
Also bei,
ich fand ihn im Kino so semi, ehrlich. Ja. Es gab ja noch so ein Splatter-Ding, Deep Star 6.
Stimmt, ja. Diese Wasserfilme sind alle doch nicht so dolle. Vielleicht.
Nee, Abyss war auch nix.
vielleicht ist der Schwarm doch besser. Vielleicht gebe ich ihm noch mal eine Chance auf eine Rückfahrt im ICE.
Also unterm Strich, das ist diese typische Haltung von Leuten mit latenten Minderwertigkeitskomplex. Man sucht die Schuld bei sich selbst.
Ja, exakt so ist es.
Ja. Und ja, ich habe keine Ahnung. Guck mal, die anderen Abrufzahlen sind gut. Also was soll da passieren?
Ja, ist doch für alle gut.
Ja, ich meine, Spielberg, da wurde auch drüber gelästert im Internet, dass er jetzt plötzlich dann daneben Claudia Roth und dann Bulli Herbig so. Aber ich meine, Spielberg hat so viel gesehen auf der Welt. Es wird ihn nicht schocken. Ich glaube, er hat so viele Prominente in irgendwelchen Ländern gesehen. Er ist, glaube ich, der steht über diesen Dingen. Der denkt nicht so elitär. Der denkt nicht, warum muss ich jetzt mit deutschen Prominenten hier rumsitzen? Ich glaube, er freut sich, er kriegt diesen Preis. Aber er ist 75 geworden. Also erstmal schon zwei Anlässe, eigentlich mal eine Sendung über ihn zu machen. Und er ist 75 und er hat jetzt diesen Preis gekriegt. Und naja, gut, zu Recht. Ich meine, was soll man da sagen?
Spielberg ist 75.
Es steht dass der 75 war früher immer der Ende 30 war.
Ja, das mag sein, aber in meiner Wahrnehmung ist eigentlich Spielberg schon 175. Weil der, ich finde, 75 ist gar nicht so alt. Und der ist immer dabei, der ist schon lange grau. Und der ist ja so ein facettenreicher Mensch. Und du hast ja recht, mit dieser Minderwertigkeitsgeschichte dachte ich auch erst, was wollen die denn auf der Berlinale mit dem Spielberg? Der steht für Blockbuster und Berlinale steht für Kunstkrams. Ja, aber man macht sich dann auch mal selber klein. Das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht richtig. Ne? Ich meine, Berlinale, Venedigendale da.
Kambi? Moment. In Venedig ist der...
Außer immer so ein Viech.
Kann?
Ist das denn die Viennale? Also Cannes, klar, Cannes ist das Größte hinter den Oscars.
Ja.
Und dann kommen vielleicht Italien und Berlin, ne?
War Spielberg jetzt nett? Du hast ihn doch interviewt.
Das auch nett war der.
Und wie sieht das dann aus? Du kommst da rein?
Ich wollte noch eine Sache sagen. Du sagst, der Spielberg, der hat ja immer dann solide abgeliefert und man hat sich nie über sein Geld geärgert. Und exakt das ist ja auch bei Tom Cruise der Fall. Und damals fand ich es auch ein bisschen merkwürdig, dass Spielberg und Cruise so zusammengekommen sind und wir haben ja mehrere Filme gemacht oder nur zwei.
Auf jeden Fall noch Krieg der Welten.
Krieg der Welten. Ja. Und der war nämlich auch so ein grundsolider 90 Minuten, aber auch nicht bahnbrechend. Nee. Aber man wollte sein Geld nicht zurückhaben.
Nee, aber wenn man natürlich so einen Krieg der Welten jetzt 75 gehabt hätte, wäre er dann auch bahnbrechend gewesen. Vielleicht ist Spielberg so auf einer gewissen Art und Weise immer sich treu geblieben, auch seinem Level. Nur war sein Level, der irgendwie in den Anfangstagen exorbitant gigantisch war, weil seine Filme einfach größer waren als alles andere, hinterher ein normaler Level, weil alle dann so viel Geld reingesteckt haben, sodass er dann einer von vielen war. Das könnte vielleicht sein. Vielleicht hat er auch manchmal Sachen gemacht ohne den echten Biss. Aber irgendwie...
manche Sachen wird es mehr Biss gegeben haben.
Manche Sachen wird es... Ich habe BFG, ne? My Best... wie hieß der nochmal? My Big Friendly Giant. Der ist von 2016 und den habe ich im Kino gesehen und das war, glaube ich, meine größte Spielberg-Enttäuschung bisher, wo ich dachte, uff, was war denn das jetzt so? Also das war wirklich so Kinder bei so einem Riesen im Haus, alles effektemäßig, totaler Knaller, aber es berührte einen gar nicht und es war auch ein totaler Flop. Da habe ich mich echt gefragt, wie geht der das an? Aber das war wohl ein berühmtes Buch von Roald Dahl.
Ist das mit diesem Pferd, wo das Pferd so...
Nee, das war Gefährten.
Ist das von ihm produziert? Ja, aber hat er auch Regie geführt.
Hat er Regie geführt bei Gefährten.
Da habe ich nämlich mal Samstagnachmittag auf wieder Sat.1 vorgehangen und dachte, was geht denn hier ab? Ich glaube, Erster Weltkrieg, Schützengräben, Pferde. Okay, aber deins, bin ich dir jetzt ins Wort gefallen, das war eine Gurke.
Ja, also my big friendly giant, also das hat mich jetzt überhaupt nicht gekickt irgendwie.
Ja, okay, Ausnahmen bestätigen die Regeln.
Also, aber das ist ja auch Quatsch, hier so zu labern. Also ich meine...
Also Spielberg und Tom Cruise auch im Doppelpack, das waren einfach zwei nette Vögel, muss man sagen. Und die waren ja dann, wie du gerade sagtest, der Blockbuster, das waren nicht die Überfilme. Wann war ich? 2002, 2003, da waren alle im Herr-der-Ringe-Fieber, Spider-Man, also Warner hat kräftig abgeräumt, Harry Potter, das waren die Überblockbuster. Und Spielberg und Tom Cruise waren so dazwischen. Haben aber auch stabil abgeliefert, so wie wir ja schon gesagt haben, aber waren nicht der heißeste Scheiß.
Ich habe es mal für mich so ein bisschen unterteilt. Ich habe mir so, wo ich ihn das erste Mal wahrgenommen
habe. Und es war eine saunette Begegnung. Ich habe ihn gefragt, Herr Spielberg, wie viele DVDs haben Sie denn eigentlich zu Hause? Ja, Tausende, hat er gesagt. Und ja, ich weiß nicht, er war nahbar und das war an der Karl-Marx-Allee, weißt du, dieses alte, schöne Kino, da werden auch noch, Karl-Marx-Allee, weißt du, also du kommst vom, also für alle Nicht-Berliner, Alexanderplatz stadtauswärts ist die alte Prachtstraße, auf der Honecker seine Atomraketen hat flanieren lassen. Und ja, an der Karl-Marx-Allee da das Kino, ich glaube Kino International, ein schöner Designbunker, bis architektonisch ein tolles Ding. Ich gehe gern rein, sitze ungern da drin, aber von außen sehr schön. Da war die Premiere von Minority Report.
Habe ich damals auch geguckt.
Ja, der war schon
mir gefallen. Habe ich seitdem nicht mehr gesehen.
Und da war auch, muss man sagen, die Genialität zwischen den Zeilen. Ne? Das Wischen zum Beispiel.
Ja, ja,
ganz das spät. Ja.
Also da wobei das ja auch im Privat auch schon vorkam. Ne? Man sagt ja, das
Handy hat dem einen oder anderen eine gewischt da.
Nee, der Predator hat doch dieses Shredder-Net-Gerät am Handgelenk. Das macht er auf und dann wischt er das so auf und encodet das mit so einem Wisch wie beim iPhone.
Den hat der Spielberg bestimmt auch schon bei Start gesehen, den Predator. So, also du unterteilst Spielberg in welche Epoche?
Ja, also der erste Film, den ich von ihm groß mitgekriegt habe, war Jäger des verlorenen Schatzes.
Oh, eine Bombe.
Ja, ich habe das aber erst gar nicht geschnallt. Er lief im Kino und ich dachte, das ist jetzt so ein Abenteuerfilm. Und dann durfte tatsächlich Dorothee, unsere gute Freundin Dorothee, die gegenüber bei unseren Eltern hinterm Acker
wohnt,
die ist dann mit ihrem Vater reingegangen. In den Film ab 16. Mann. Natürlich bei mir wieder direkt totaler Neid, aber ich schnallte auch erst gar nicht, was das für ein Film ist. Ich wundere mich nur heute, dass jemand mit seiner 10-jährigen Tochter da reingeht. Und ich meine, das ist ja interessant, dass wir die ersten Jahre von Spielberg durchaus auch mit Splatter verbinden.
Sind das da, die Gesichter schmelzen doch im ersten Teil.
Ja, eben. Ende,
ne? Das ist eine Gruselszene.
Ja, da gibt es alles Mögliche, wie dieser Glatzkopf da in diesen Ventilator von dem Auto, Ventilator von dem Flugzeug gerät. Das ist ja alles schon ein härteres Zeug. Also waren die Spielbergs so auch dann gerne mal ab 16. Ja, Jaws der weiße Hai. Und war ein Garant für doch etwas gepfefferte Action- und Abenteuerfilme.
Das zeigt doch auch, wie sehr er der Meister der Unterhaltung ist. Wenn man mal sieht, wie groß Splatter dann wurde. Scheinbar ist ja eine gewisse Blutdürstigkeit durchaus Mainstream
geworden, auf jeden Fall.
Und Spielberg hat das immer schon so latent und sehr stilvoll bedient.
Ja.
Und dafür haben wir ihn gefeiert.
Wir haben
ihn aus tausend Gründen gefeiert, das mal so nebenbei.
Ja, ja.
Und schon vor dem Berlinale Ehrenpreis.
Wir wussten schon vor der Berlinale dieses Jahr, wie geil Spielberg ist.
Und warum ist da der Strich? Warum ist 1941, wo bitte geht's zur Front?
Ja, bei 1941 kannte ich zwar damals als Kind das Poster, aber ich kannte nicht Spielberg.
Aber der war mit Jerry Lewis, ne?
Nee, mit James Belushi.
Mit James Belushi.
Diese Kriegs...
Ja, genau, diese Kriegsposse.
Gehört für mich tatsächlich zu den schlechtesten. Ich konnte da überhaupt nicht lachen. Und der ist so wahnsinnig aufwendig. Dann diesen Riesenrad, das rollt dann hinterher so
ins Meer. Fanden wir doch voll lustig, als wir ihn auf VHS angeschleppt hatten.
1941 fandst du lustig? Ja, du hast gelacht.
Ja, ich fand auch Highway 2 gut.
Ja, du warst auch der Einzige, der Highway 2.
Ich war der Einzige. Aber der Affe hat den Mittelfinger gezeigt, wie im Trailer
schon. Highway 2 insgesamt auch eher ein mediocre Spielberg.
Okay, also aber warum ist da die Zäsur?
Ja, weil irgendwie nach Jäger des verlorenen Schatzes, ich finde, das ist jetzt hier diese Phase, die ich hier eingekreist habe, ist für mich die Spielberg-Hardcore-Phase. Also gut,
Wir fangen mal an, erste Phase.
In den 70er Jahren sticht natürlich Jaws heraus und unheimliche Begegnungen der dritten Art.
Du hast das hier ganz fantastisch aufgeschrieben und das wusste ich nicht.
Er hat eine Columbo-Freunde.
Oder das hatte ich vergessen.
Na, er hat Regie gemacht bei so ein paar Fernsehserien, Dr. Markus Welby und solche Sachen. Und da hat er sich erstmal durch so 4-5 Folgen durchregiert. Und dann hat er diesen Columbo auch gedreht. Das ist die zweite Columbo-Folge überhaupt. Und die ist top. Das ist die mit diesen beiden Autoren. Der eine Autor, der wirklich die Romane schreibt. Und der andere, der sozusagen das Aushängeschild ist, der nach außen als der Autor auftritt. Und ich glaube, man weiß gar nicht, dass ein anderer die ganzen Texte schreibt und er tritt aber auf. So ein bisschen wie bei Bruce Wayne, wie bei Bob Kane und Bill Finger, wie bei Batman. Bob Kane hat sich immer verkauft als der große Meister Und Bill Finger hat im Hintergrund die ganzen Sachen erfunden bei Batman. Mhm. Ja, da ist auch wieder eine super geile Columbo-Folge. Ich habe sie ein paar Mal gesehen und ich habe ja, du weißt ja, ich habe ja meinen Receiver auf Columbo-Serienaufnahme. Ja. Ja, das ist spektakulär. Für mich ist das der größte Spezialeffekt ist Peter Falk.
Ja, ja.
Ich gucke es immer wieder gerne, wie er die Leute da fertig macht.
Ja, ja. Der größte Spezial.
Ja, eher der Mensch. Das ist ja das, was Spielberg auch immer natürlich gewusst hat. Der größte Spezialeffekt ist der Mensch selber. Das Gesicht. Weißt du, dass du kannst nicht einfach nur mit Effekten überleben. Du brauchst einfach natürlich das, was sich im Schauspieler, in der Schauspielerin spiegelt. Deswegen sind ja auch die Filme Jäger des verlorenen Schatzes ja nicht wegen der paar Effekte so erfolgreich, sondern wegen Harrison Ford und diesem ganzen Ensemble, was da spielt.
Ja, Harrison Ford, der da einen super Job macht. Und so, und
du. Ja, aber als Actionregisseur ist Spielberg natürlich absolutes. Also für dieser erste Sahne.
Ja, absolut erste Sahne.
Aber haben wir das schon mal erzählt, Jäger des verlorenen Schatzes? Wer dem Film auch Pate gestanden hat? Welcher Film?
Tim und Struppi?
Ja, es geht zurück auf Abenteuer in Rio und er hat Philippe de Broca, hat er angerufen, der Regisseur von Abenteuer in Rio, Ende der 70er, und hat zu ihm gesagt, Herr Broca, ich muss Ihnen was gestehen, ich drehe hier gerade einen Film, der ist praktisch genauso wie Abenteuer in Rio.
Hat er gemacht?
Hat er gemacht. Ist tatsächlich auf dem Bonus von Abenteuer in Rio, mit Belmondo ist das drauf, Broca selber erzählt das.
Nein, ist das geil.
Und da haben sie, glaube ich, auch über Tim und Struppi gesprochen. Und dann hat Broca ihm erzählt, ja, Abenteuer in Rio geht zurück auf Tim und Struppi, weil das war das große. Und sie haben die Rechte nicht gekriegt und deswegen haben sie Abenteuer in Rio ohne diese Figuren gemacht. Und deswegen ist im Endeffekt auch Jäger des verlorenen Schatzes eine erste, inoffizielle, sehr stark inspirierte Version von Tim und Struppi. Und deswegen macht es ja auch Sinn, dass er später Tim und Struppi selber nochmal gemacht hat, 2011.
Ja,
das
ja,
ist so für mich vielleicht der letzte richtig super geile Spielberg. Ich möchte das nicht so einordnen, mir gefielen auch andere noch. Aber da hat er schon richtig einen rausgehauen. Ich habe so lange gewartet auf diese Tim und Struppi-Sachen.
Hat er sich richtig.
War ja ein bisschen umstritten mit diesen 3D-Figuren, aber ich finde, es war ganz gut gemacht. Ich warte bis heute auf die Fortsetzung von Peter Jackson.
Ich auch. Sollte er kommen, ja. Also die erste Phase, die kann man ja mal ruhig chronologisieren. Also Duell lief ja damals, ich weiß nicht, wer der WDR-Redakteur war. Vielleicht der, den du auch manchmal im Blick hast, wegen der Filme von
ja, wir wollen noch mal hoffen, dass er uns vielleicht noch mal die Chance gibt, ihn zu interviewen. Wir haben eine Connection.
Horrorfilme.
Ja, aber der Mann, der damals Filme kuratiert hat beim WDR, ist etwas zurückhaltend, aber er hat damals wegweisende Filme für uns eingekauft. Mal gucken, anderes Thema, erzählen wir euch später noch.
So, wir wissen auch nicht, Duell-Redakteurin, wir wissen es nicht. Irgendein Mensch beim WDR war da und hat gesagt, das ist ein Frühwerk von Spielberg, das sollen die Kinder in NRW bitte auch kennen.
Ja.
Wenn sie später dann in die Blockbuster
auch
gehen.
Auf dem Bauernhof.
Und das haben wir uns so gedacht. Und den haben wir zweimal gesehen und der war gut. Duell ist gut.
Haben wir den auf dem WDR geguckt?
WDR 20 Uhr. Ja,
das hätte ich nicht gewusst.
Aber
es ist ja ursprünglich ein Fernsehfilm, der hier, ich habe es hier, warte mal, aufgeschrieben.
Also ein Mensch wird bedroht von einem Truck, ne?
Übrigens gibt das eine Klammer, weil Spielbergs Duell lief hier auf der Berlinale. Also praktisch sein erster Film lief auf der Berlinale und jetzt, aber ich meine, da wird ja hoffentlich noch was kommen. Ja, Mensch wird vom Truck bedroht.
Das ist
auch tausendmal remaked worden. Ne? Wenn ein Hitcher, der Highway-Killer ist sowas.
Man muss ja auch, da will ich mich jetzt nicht zu sehr rauslehnen, aber man muss ja auch schon berücksichtigen, Spielberg, ja, er sitzt dann neben unserer Kulturstaatsministerin und das sind alles so Leute, die wir vielleicht auf dem Weltparkett nicht so, weiß ich nicht, dann relativiert man halt so. Aber natürlich muss ja auch Deutschland für Spielberg so eine spezielle Rolle spielen, ne? Über den Holocaust, den er bei Schindlers Liste thematisiert hat. Und dementsprechend wird auch der Deutsche Filmpreis für ihn irgendeine Bedeutung haben. Natürlich für das Nachkriegsdeutschland. Und man macht diese Leute manchmal auch larger than life. Also am Ende ist er ja einfach, das sieht man ja hier, er liebt Filme und er wird dann auch, wie wird sich auf jedem Filmfestival halt einfach auch wohlfühlen, weil er da Gleichgesinnte trifft, das ist doch ganz klar. Also ich kann das schon verstehen. Ich meine, für die größeren Sachen ist halt einfach Joe Biden zuständig, der hat halt ein anderes Amt. Aber Spielberg, man kann nicht mehr erreichen und wäre ich er, wäre ich auch Sammler. Dann würde ich auch mal die Biennale Venedig, wie heißt denn nochmal?
Ja, ich meine, er hat auch genug Projekte auf dem Tisch liegen bei der IMDb. Zukünftige Projekte, 38 Stück. Also da kommt noch einiges, was er sich vorgenommen hat. Natürlich als Produzent. Da sind auch komische Sachen. Gremlins 3 stand da. Ich habe das. So Gremlins 3.
Und so ein bisschen, es ist ja auch, also ich meine.
Aber dann freut er sich wahrscheinlich auch mit, ich meine, irgendwie muss er auch ein bisschen kürzer treten, dann wird er vielleicht einfach mal gerne mit und, Claudia Roth einen Sekt trinken.
Ja doch, und er kommt auch mal wieder raus.
Ja.
Ich meine, guck mal, er ist ja auch kein Rockstar. Büro. Ja, aus dem Büro. Ich meine, ja klar, wo ist er dann? In L.A. ist er da, hat ja alles, was er braucht. Aber mal so dann das Treiben auf der Berlinale, das nimmt man doch mal mit. Man ist doch einfach gerne in diesen Weltmetropolen. Das ist doch spannend einfach. Das ist doch immer spannend. Ein spannender Austausch. So, Sugarland Express, Tilo, den habe ich vergessen.
Ja, den habe ich gesehen, aber der hat mir auch gut gefallen. Es ist so lange her, ich kann gar nichts mehr. So eine Entführungsgeschichte mit Goldie Horn, ne? Ist im Fernsehen geguckt und super gefunden. Und dann, ja, der weiße Hai. Weißt du noch, die Erstausstrahlung? Wir waren in England.
Ja.
Ich dachte so, ich saß in der Hör zu, ich hab's gesehen, der weiße Hai, er läuft im Fernsehen. Und früher als Kind hatte ich ja immer Angst. Im Stern waren so Bilder, der Hai so unter Wasser. Da musste ich dann immer ganz schnell drüber blättern, weil ich konnte mir die Bilder nicht angucken.
Ja.
Schrecklich für mich. Und dann, als er dann aber endlich im Fernsehen lief, da waren wir im Urlaub. Naja, ich war ja früher drauf und dran. Für Filme hätte ich ja fast den Urlaub abgesagt. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Ja, und ich habe den dann gesehen, weil Stefan hatte den auf Video. Stefan,
du hast mich ausgenommen aus dem Fernsehen?
Ja.
Das war. Wer ist Stefan? Ich hau ihn mal rein.
Eichengrund.
Ja, warum? Ja, du konntest dann den Film gucken.
Ich habe den gesehen dann.
Das ist ja, das habe ich nicht mehr in Erinnerung.
Ja, das fand ich gut.
Da hatte ich doch die Superheld.
Hab ich dir, ja, natürlich. Habe ich dir auch haarklein alles erzählt.
Ja, das ist ja eine Frechheit.
Habe ich dir aufs Brot geschmiert.
Ja, gut, das habe ich dann wohl verdrängt, wie so alte Depressionen. Das sind Kapitel im Kopf. Es schließt das Gehirn dann auch weg. Weißt du, macht einen Schlüssel und schmeißt den Schlüssel weg. Ja, so ist das.
Ja.
Tiefenpsychologie.
Und der lässt ja nichts liegen, ne? Der weiße Hai lässt, übrigens, der weiße Hai habe ich auch mal so 100 Seiten gelesen. Oder 170.
Ist das so dein Schnitt bei Büchern 100?
Ja.
Bei Jerry Cottenson hast du dann nur besser. Noch 40 über.
Ich weiß. Soll nicht mehr Jerry Cottenson. Also, weiße Hai war besser.
Ich weiß, wer der Mörder ist.
Weiße Hai-Buch war besser als Schwarm, weil mehr Splatter da war.
Ja, aber du hast es ja nicht zu Ende gelesen. Vielleicht ist die zweite Hälfte von.
Vielleicht kacke.
Vielleicht totale Scheiße. Und beim Schwarm mega, mega geil.
Ja, kann sein. Ja, ich glaube auch, dass der Schwarm steigert. Also jedenfalls. Aber
es gab mal so einen wahnsinnig langweiligen Film, den haben wir auch damals im Fernsehen geguckt. Der Schwan mit Grace Kelly. Kannst du dich daran erinnern? Das fällt mir jetzt nur ein. Ich habe keine Erinnerung an den
Film. Ich kenne noch eine Liebe von
Zwang. Der Schwan mit Alec Guinness und Grace Kelly. Eine Liebe von Zwang. Oh. Und Black Swan. Der war gut.
Black Swan kenne ich auch. Jedenfalls, jetzt für die Leute, die nicht ganz so die Cineasten sind.
Soll also ja passieren.
Soll passieren, sag ich. Der weiße Hai, das ist echt ein guter Film.
Ey, also, aber, Filmtipp.
Filmtipp, der weiße Hai.
Aber kennst du noch Joes Video? Joes Video?
Ja.
Aber hier, haben wir es schon tausendmal erzählt?
Tausendmal.
Ja, aber
noch,
das
können
ist,
wir noch mal erzählen.
Aber, kann ich noch mal erzählen.
Geheimtipp.
Videothek in
Rudolfplatz.
Köln. Rudolfplatz, Videothek in Köln. Joes Videothek hieß das oder so. Und dann gab es da immer so Sticker, hat er da drauf gemacht. Joes Geheimtipp. Damit die Leute ein bisschen wussten, was gute Filme sind. Ja. Und das waren echte Geheimtipps. Zum Beispiel Alien,
ne? Blade Runner.
Und auch so, garantiert war auf dem weißen Hai auch so ein Ding.
Also, aber jetzt muss man mal eine Sache sagen. Richtig, also so 110 Minuten, ne? So schon auch eine Länge. Und dann am Ende finde ich auch kein Cringe-Trick.
Ne? Cringe-Trick?
Ne, wie sagt man?
Also, wo bist du bei Jaws?
Jaws, ne? So das Finale, da ist ja der Hai, ist ja so ein Roboter-Hai.
Hat ja wenigstens auch ordentlicher Gore, wie Robert
Shaw. Der wird auch aus heutiger Sicht wird doch voll abgeliefert, oder?
Ja, ich habe den vor ein paar Jahren noch mal zum ersten Mal auf 35 gesehen in einem Kino und da fand ich den fast besser als vorher immer. Also das ist ja eine unglaubliche Intensität. Ist eigentlich auch ein Kammerspiel. Diese drei Pfeifen da auf dem Boot. Ne, die sich da immer bekriegen.
Ja.
Diese
ganz fantastisch. Und der Score, und man muss sagen, also auf Horrorebene absolut in einer Linie mit Hitchcock oder so, oder?
Ja, ich finde sowieso, dass Spielberg schade, dass er seine Horrorwurzeln immer so vernachlässigt hat, weil die gibt's ja ganz klar. Er hat ja einen Hang. Man merkt ja, dass er hat ja auch für Poltergeist dann Tobe Hooper geholt, Tobe Hooper, wobei man ja sagt, Da gibt es ja immer diese Diskussion. Wer hat da Regie geführt? Spielberg oder Tobi Hooper? Und dann habe ich jetzt das aktuellste Gerücht gehört, er hätte Tobi Hooper tatsächlich nur geholt, hätte selber Regie bei Poltergeist geführt, aber er hat parallel dazu einen anderen gedreht, ich glaube E.T. oder so, und du darfst per Gewerkschaft nur einen Film drehen.
Ah.
Und dann hat er hin und her wohl Regie geführt und hat praktisch den Hooper nur als Aushängeschild
verpflichtet. Was war denn Spielberg für ein Typ in den 70ern?
Ja, ist sowieso immer dieses
Was war denn das für ein Typ?
Ja, weiß ich auch nicht. Also diese Hits, E.T. oder hier erst unheimliche Begegnungen.
Der war auch gut.
Der war auch gut. Da gibt es ja noch eine...
Und E.T., ja. Also wo,
es gibt ja die erweiterte Version, wo Richard Dreyfuss wirklich in das Raumschiff reingeht. In der ursprünglichen Version.
Und die Aliens alle fickt.
Ja, und da habe ich doch so gehofft, das haben doch alle so über den... Ja, der bumst die durch.
Genau.
Ja, das ist ein Gag, den konntest du nicht liegen lassen. Ne?
Naja,
der ist so flach, dass ich noch nicht mal drauf gekommen wäre. Dass er da im Nebel da diese langen Vögel da durchnudelt.
Mit den langen Hälsen.
Ja.
Naja, gut, okay, war nicht so gut.
Ja, ist... dann bin ich mal bei dem... ja... Gruppensex in ja. UFO. In der fliegenden Unterwelt.
Kassiererlied wäre es wert.
Ja, da gab es doch so ein Lied von den UFO.
UFO. Gruppensex im Altersheim?
Nee, UFO. UFO. Wie ging das denn nochmal?
Das war auch also, eins der Schwächeren.
Nein, das ist gut. Sing, sing, UFO. Sing, sing, UFO. Ich weiß auch den Text nicht mehr. Ja, gut. Jedenfalls.
Ja.
Die Kritik gab es ja immer bei Indiana Jones und wie hieß der nochmal, der letzte, das Königreich des Kristallschädels. Da haben sich ja alle über das UFO am Ende aufgeregt.
Ah.
Weißt du das noch? Mhm. Und der Film ist ja auch nicht so richtig gut. Ich weiß nicht, wie diese Effekte in dem Film wohl jetzt gealtert sind, aber das mit dem UFO, ich habe es ja immer anders gesehen. Ich fand ja, es war zu wenig UFO. Wenn du irgendwie die Indiana Jones Filme nimmst, die immer ein Jahrzehnt abdecken, und dann der Kristallschädel die 50er Jahre abdeckt. Dann hat er so ein paar Elemente drin, auf die hätte ich verzichten können. Atompilz fand ich total scheiße in dem Film und diesen fliegenden Kühlschrank fand ich scheiße. Aber ich hätte es gut gefunden, so als Hommage an alte Schwarz-Weiß-Science-Fiction-Filme, dass Indiana Jones da nämlich wie Richard Dreyfuss das gemacht hat, auf seinem Weg zum Gruppensex, dass Indiana Jones dann auch in das UFO reingegangen wäre. Und ich hätte so gern gesehen, wie Indiana Jones dann da durch die UFO-Gänge rennt und dann die Aliens mit Laserpistolen abknallt. Oder wäre das zu nah an Han Solo gewesen? Das hätte ausgesehen wie Han Solo, der Ach, sich ja. als Indiana Jones verkleidet.
Daran muss man dann denken, wenn man da im Auditioning, im Auditorium,
wenn es da die PowerPoint-Präsentation zu dem UFO von Kristallschädel.
Wie heißt denn nochmal dieser Autorenraum? Auditorium Raum.
Das Ding aus Dr. Seltsam.
Ja, genau.
Ja. Das wollte ich nur mal einmal gesagt haben,
ja.
Um das Ende von Kristallschädel etwas zu verteidigen, aber gleichzeitig auch die ausgelassenen Möglichkeiten etwas zu kritisieren.
Ja, richtig. Ja, verstehe ich gut.
Und ich fand den Film nicht so schlecht. Ich finde, er hat gute Teile und er hat miese Teile. Er ist aber nicht durchgängig schlecht, er ist auch nicht durchgängig gut. Es ist, der Atompilz will ich nicht sehen. Jetzt schon gar nicht mehr.
Den fandst du beklemmt?
Ja, Atompilz.
Verharmlosend?
Ja, und dann geht er da noch so vorweg. Und man denkt so, der Indie, der würde jetzt weggefegt, der kann doch jetzt nicht da am Indie, latscht da an dem Atompilz.
Also Atompilz Quatsch. Zu relativieren.
Und dann vorher so wie Roger Rabbit in diesem Kühlschrank da durch die Gegend zu fliegen.
Ja.
Das war keine gute Idee.
Nee.
Naja, aber Indiana Jones 2.
Aber
jetzt auch immer als schlecht bezeichnet.
Was?
Tempel des Todes.
Kann doch gar nicht.
Oh, wird gehatet zum Teil.
So, aber E.T., ne? Aber auch da wieder, was für ein wahnsinniger Blockbuster. Das ist ja unglaublich. Also E.T. hat ja wirklich alle Kassen gesprengt. Also das ist ja unglaublich.
Ja, der
also,
hat damals Star Wars vom Thron von Platz 1 gesemmelt.
Ja, ne? War der erfolgreichste Film aller Zeiten.
Unglaublich.
Und so eine andere Richtung auch.
Wieso waren wir denn? Es war meine erste Cinema.
Warum war ich nicht in E.T. drin?
Ja, wieso war ich nicht in E.T. drin?
Aber
ich verstehe es überhaupt
nicht. Ich verstehe auch gar nicht, warum ausgerechnet E.T. der erfolgreichste Film aller... Also ich mag den eigentlich auch. Ich mag den natürlich auch.
Ja, aber Film. Irgendwie. Aber bin ja dadurch, dass wir es da nicht gesehen haben und dann waren wir doch in der Wiederaufführung 86, ja. Weißt du das noch?
Ja.
Und irgendwie hat er dann nicht gezündet, weil ich hatte das Gefühl, ich kenne den tatsächlich. So viele Bücher gelesen und so viele Bilder gesehen und dann dachte ich so, Da tut man jetzt wahrscheinlich auch vielen Leuten wieder weh,
ja,
weil die damit aufgewachsen sind und die,
ja,
die.
Aber es ist dann so ein Zeitgeist-Ding auch gewesen und danach hat man sich ein BMX-Rad gekauft und ist damit durch die Gegend gefahren.
Ist ja sowieso, dass er die 80er Jahre natürlich, er ist die 80er Jahre einfach.
Ja, mal schauen.
Das, ja, ist ich so, weiß, ne, auch, wo die Verfilmung von Ready Player One angekündigt wurde. Und Ready Player One, das Buch hast du wahrscheinlich die ersten 100 Seiten gelesen, ne?
Das, also, Game habe ich, die ersten drei Level.
Ja, da kommen ja irgendwie wohl, oh Gott, jetzt rede ich daher als jemand, der das Buch natürlich gar nicht, ich habe noch nicht mal eine Seite gelesen, aber da sind ja wohl alle Ikonen der 80er Jahre drin verwurstet. Und so natürlich auch die Spielberg-Ikonen, weil das ist, sind ja die 80er. Und dann hat er, wollte es verfilmen und dann hat er gesagt, nee, so alt wäre er nicht, er will seine eigenen Sachen da weglassen. Und da sind alle durchgedreht, das kann's ja nicht ein Buch dann über die 80er und die Ikonen der 80er und kann sich nicht selber weglassen. Das ist Bescheidenheit an der falschen Stelle.
Richtig.
Hat er dann am Ende auch nicht. Also Ready Player One, hast du den gesehen?
Ne, habe ich vorher noch nicht.
Ja, ich habe den einmal gesehen und ich fand den auch ganz gut, aber ist nicht so viel hängen geblieben. Viel CGI, viel Geblaste, schon vom Gerüst her ein Film wie früher. Die Emotionen und die Konflikte mit den Spezialeffekten von heute. Also ein bisschen kalt, es ist nicht ganz so mitreißend. Aber im Spätwerk nicht schlecht. Wie ist denn so Fablemans? Hast du den schon gesehen, wo er seine eigene Familie...
Nein, nee, würde ich gerne gucken.
Ja.
Versuche ich.
Ja, das gucke ich auch.
Also Indiana Jones 2 reden wir jetzt drüber oder über die Farbe?
Ja, Indiana Jones 2.
Der ist doch, das ist doch ein Meisterwerk, ist das doch. Splatter auch.
Ja, richtig brutal.
Legendäre Szenen.
Der Mittelteil Gags. Ist wirklich fies. Die armen Kinder, wie die ausgepeitscht werden.
Das ist doch auch der beste von den drei,
was?
Oder?
Ja, findest du? Die meisten sagen ja, der mit Sean Connery.
Der dritte? Ja, ja, da finde ich den zweiten besser.
Ja?
Glaub ja.
Und ja, du? Das ist so ikonografisch für mich so. Und die, damals die Zeit, dass ich nicht rein durfte, wo Frau Stohdorte erzählt hat, dass da einem das Herz rausreißt.
Ja.
Ich weiß noch, ich höre Mama telefonieren und was? Was? Nee, dann darf der da nicht rein. Und ich so, nein. Und dann was? Da wird einem das Herz rausgerissen. Was?
Ja, ja, ja.
Ja, dann durfte ich nicht mehr rein. Dann durfte ich nicht mehr rein. Aber dreiviertel Jahr später im Urlaub, da ging es dann.
Ja.
Auf? Wo?
Ja, für mich nicht.
Wo war denn das? Du durftest nicht mit?
Doch, aber doch. Ich bin in letzter Sekunde weggelaufen.
Was, war nur Robin und ich dann auf Nordrhein?
Ich hatte, ne, Angst vor Indiana Jones. Ich hatte einfach Angst in letzter Sekunde.
Wegen Frau Strohdauter, weil die das erzählt hat.
Weiß ich auch nicht. Ich habe mich nicht getraut.
Du hättest gedurft. Ich weiß noch, dass Mama...
Ja, ich bin durchgerutscht. Ich bin durchgerutscht. Bei Red Heat bin ich ja nicht durchgerutscht. Bei Red Heat durfte ich von Eltern her. Bei Indiana Jones 2 dann auch. Ja, geh einfach mit. Da bin ich, habe ich einen Umdreher gemacht. Aber bei Red Heat kam dann nochmal der Kinoverführer und hat gesagt, nee, das geht jetzt so nicht.
Bei Red Heat?
In Heidelberg, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Und Indiana Jones war vielleicht auf Norderney?
Ich meine auch.
So ein in kleines Ding.
Kurparktheater. Ja, schönes,
ja,
Kino.
Ja. Ja,
ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Wo wir da schön wieder im Urlaub.
Ne? Ja, ja.
Wahrscheinlich wieder einen guten Film verpasst.
Bisschen andere Reiche Stimmung.
1, 2 verpasst. Ja,
und dann so ein bisschen andere Stimmung, ja, in der Familie.
Genau, alle gut drauf. Und ich so, jetzt will ich aber da rein. Und dann meine Mutter, da wird einem das Herz rausgerissen. Was ja bis heute stimmt. Die Szene ist ja auch wirklich krude.
Ja, ja, stimmt, ist krude.
Ja, und...
Es war einmal in Amerika und Indiana Jones 2 hatten kein gutes Standing zu Hause.
Bei unseren Eltern.
Nee. Weil Tini war nämlich in Es war einer mal in Amerika, in der 18er-Fassung.
Ach, hat die den auch gedisst an den Film?
Ja,
zu brutal.
Zu brutal.
Ja, aber da hätte ich gar nicht gedacht, dass ich da reinkomme.
Ja, ja, das ist völlig abwegig.
Da muss ich nur dran denken, wo wir den auf Video geguckt haben.
In der 16er?
Und Papa mal wieder reinkam. In der 18er.
Oh.
Wir saßen bei mir im Zimmer, haben Es war einmal in Amerika geguckt. Dann kam so Papa rein. Und dann, ja, was guckt ihr denn da? Es war einmal in Amerika. Oh, der soll doch so brutal sein. Und dann haben wir beide so gesagt, nee. Und dann setzte er sich doch da so hin für 5 Minuten und kam diese Keilerei zwischen den Jugendlichen da auf dieser Straße, wo die sich so mit Ketten und in die Eier und so super brutal. Und er dann auch wieder nur so, ja.
Aha. Ja, guck dir mal.
Dann ging er wieder raus, enttäuscht.
Enttäuscht. Papa guckt nicht mal einen Tatort gern, weil zu brutal. Immer
aber das
eine Leiche.
War gut, was Papa gesagt hatte, wo wir sagten, wir gehen heute in Schindlers Liste und er sagt, da gehe ich auf gar keinen Fall rein. Ich habe es ja damals mitgekriegt, den Krieg, und guckt ihr euch das mal an.
Ja.
Das hätte der nicht ausgehalten, das war dem zu hart. Ich finde ja die Betrachtung heutzutage von Schindlers Liste, Da tun sich ja viele immer so hervor, so das wäre die Verkitschung des Holocaust und nein, der Film wäre so und bla, das kann man so nicht machen und so weiter. Ja, aber man muss einfach sagen, von der letzten Viertelstunde mal abgesehen, ist das ein wirklich schlimmes, übles, intensives Filmerlebnis, was ich einfach nicht nochmal haben möchte. Ich gucke es nicht nochmal und ich finde, du musst einem Publikum von heute einfach einmal als Standing mittels eines Films klar machen, wie das ganz simpel, auf Deutsch gesagt, in Anführungsstrichen abgelaufen ist. Weil immer nur die Doku, ich finde das gut, dass er das kompakt einmal das Thema angepackt hat und wirklich sehr eindringlich für jeder Mann und jeder Frau klar verständlich gezeigt hat, was das heißt. Und ich verstehe nicht, warum man den Film dann immer so oft schlecht redet. Ich weiß auch nicht, ob ich da subjektiv gefärbt bin bei dem, was ich manchmal so lese. Das regt mich auf.
Ja, man muss auch
sagen. Oder kennst du das nicht?
Also
man muss. Ah, Schindler, das siehst du, ja, naja. Alle erheben sich so darüber. Ich habe auch immer das Gefühl, das ist dann so, man will sich auch nicht drauf einlassen. Weißt du, man will dann lieber so, ach nee, und das schiebt man dann lieber weg und dann sagt man lieber, nee, das taugt ja nichts, bevor man irgendwie da meinen müsste, man müsste sich damit auseinandersetzen. Ich finde, man kann es hier so, ich weiß noch, dass es irgendwann diese Serie gab, Holocaust, und erst danach wurde breit darüber gequatscht, über diese totale Vernichtung von den Juden da in Babija. Ja, und das ist auch, und wenn du Holocaust vergleichst mit Schindlers Liste, dann ist Holocaust viel, viel soapiger. Also Schindlers Liste finde ich gar nicht soapig. Aber Holocaust, das ist einfach ein Sechsteiler oder ein Zehnteiler. Und da siehst du relativ harmlos, gemessen an dem, was es war, was da passiert. Und das sieht dir schon die Schuhe aus. Und das hat schon alle aufgeweckt und war dann Skandal, darf man irgendwie, ja, weil die Deutschen dann aufgeweckt wurden, irgendwie Ende der 70er, weil bis dahin immer alle nur Stickum, hier, Mund zu, Schlüssel weg.
Ja, ja, das ist ja eh absurd, ne? Oder ja, irgendwann in den 60ern gab es dann überhaupt erst diesen Prozess, was erst diesen Durchbruch kam, ne? Oder, ja. Also, dieser eine Anwalt, der dann da und da
wurde. Fritz Bauer, ne?
Fritz Bauer.
Der war zumindest da involviert irgendwie.
Ja, also. Der deutsche Holocaust, also das ist ja auch diese, das ganze Nazi-Erbe, da tut sich dann auch, ja, wie ich finde, oft das Bildungsbürger, die Bildungsbürger tun sich hervor und bestimmen, wie man das alles zu behandeln und wie deuten hat.
Ja.
Und das macht die Sache, es verkompliziert die Sache häufig. Natürlich ist das ein schweres
Vielleicht
Thema.
Vielleicht ist das auch ein bisschen eine deutsche Haltung in Deutschland so.
Ja.
Ja, ja, nee, so kann man das nicht machen.
So kann man das so nicht machen. So geht das nicht.
Genau.
Die Leute werden
oder auch genauso wie das, ich kritisiere ja nur die Regierung, ne? So, aber immer so, man will es nicht an sich ranlassen, man will dann die Regierung in Israel kritisieren. Ja klar, da gibt es Gründe, wissen wir alle. Aber die Leute, die es machen, die haben dann eher so diese Haltung, ja, guck mal, die sind auch böse, ne?
Achso, diese Art finde ich natürlich auch scheiße. Also keine Frage. Nee,
Gehst du es gerade mit eigentlich mit Roger Waters wieder? Ja, Roger Waters und David Gilmour, das ist ja die neueste Runde, die da eingegongt wurde, die ist ja jetzt so richtig. Also die haten sich so richtig jetzt dann auch mit Twitter und so.
Aha.
Also Pink Floyd Reunion, das ist.
Keine Chance.
Nein, die sind vielleicht in dem Paralleluniversum, aber nicht hier. Im Multiverse bei Marvel.
Ja.
Nee.
Aber was ich sagen wollte, also ich weiß
nicht. Weil er ja so antisemitischen Scheiß immer raus
hat.
Ich habe doch Roger Waters noch geguckt 2017. Da war er noch, sag mal, da konnte man das noch wegdiskutieren. Aber jetzt muss man wirklich sagen, Alter, halt's Maul und verpiss dich einfach mit deiner Scheiße. Allgemein, er ist ja jetzt auch Putin-Befürworter.
Ja. Ach, auch. Nee, ich hatte ja, die nur.
Die typische Russenscheiße da.
Dilbert, diese.
Ah, das habe ich auch gehört.
Büro-Cartoon-Figur.
Ja, habe ich auch.
Nein, was ich meine, die aktuelle israelische Regierung ist natürlich wirklich eine Katastrophe, das muss man mal so sagen.
Ich bin gar nicht auf dem Laufenden, aber da braut sich nichts Gutes zusammen, ne?
Ja, sie haben auch irgendwie das obere Gericht jetzt schon abgesägt und so eine Scherze alle. Und okay. Aber das, ich meine nicht so diese Leute, die so auf eine merkwürdige Art Israel kritisieren und aber eigentlich so eine ganz merkwürdige Haltung. Nee, ich meine schon das deutsche Bildungsbürgertum, was sich bei Themen wie dem Holocaust, bei den schweren Themen immer hervortut und da kriegt man einen auf den Deckel und der hat das immer falsch und so darf man nicht. So, und dann ist es schon gut, wenn der Mann aus Hollywood halt da so ein Ding abliefert. Irgendwie auch Konsens, kann man im Unterricht zeigen.
Ja.
Und weißt du, Kunst, schön und gut, aber du brauchst auch eine Reichweite, irgendwie. Es ist immer, das sehen wir auch wieder bei der Berlinale, es sind irgendwie natürlich zwei Paar Schuhe. Es ist das eine, das andere und klar, und die Künstler und die Regisseure und sie wollen ihre Geschichte erzählen und sie wollen sie natürlich so erzählen, wie sie sie erzählen möchten und aber eine Geschichte, die keiner mitkriegt, hat auch immer, was soll man sagen? Aber jetzt rede ich hier wie so eine Kommerzfotze, um es mal deutlich. Aber es ist dann einfach wichtig, dass auch mal diese Geschichte erzählt wird und sich verbreitet. Und das geht über einen Steven Spielberg, läuft da irgendwie anders. Und der Film hat bis heute ein Standing. Ich habe mich auch nicht mehr rangetraut, aber anders als bei Avatar. Ja, bei Avatar traue ich mich nicht mehr, was war da mit mir los? Und bei diesem Film, bei Schindlers Liste, denke ich mir, boah, da muss ich mir Zeit für nehmen. Vielleicht gucke ich ihn dann wirklich nochmal. Und die letzte Viertelstunde ist ein bisschen kitschig, das mag sein. Ich habe am Grab gestanden von Oskar Schindler. Okay, ja, ist jetzt ein deutscher Held, stimmt. Aber ist ja auch eine Helden. Ja, Kino lebt auch von einer Heldengeschichte.
Michel Friedmann übrigens auch, wie sie sich selber nennen, Schindler-Jude, ne? Wusstest du das?
Nee,
seine Großeltern haben nur durch Schindler überlebt und Michel Friedmann kannte ihn persönlich, habe ich letztens in einem Interview gesehen.
Ach, das
kannte
ist
ihn
krass.
Aus der Kindheit noch.
Ja. Diese Verbindung.
Ja, der kannte ihn persönlich noch. Ich hatte jetzt natürlich, das ist ein guter Film, aber grundsätzlich ist man selten in der Stimmung. Ich erinnere mich an einen Abend in den 90ern bei Michael Ontrop, wo wir da gemütlich auf dem Sofa saßen und dann meinte Michel, komm, wir gucken einen guten Film. Ich sage, ja, mach doch einen an. Ne? So, ja, wie wäre es mit Schindlers Liste?
Ja.
Ich sag, naja, also wir haben Samstagabend, ich muss jetzt nicht Schindlers Liste sehen und das Mädchen da in dem roten Kleid und so, da habe ich jetzt ehrlich gesagt, und dann fing er ans Diskutieren an, ja, aber wieso, das ist doch ein guter Film, ich so, ja, das ist ein guter Film, die Klapperschlange ist auch ein guter Film oder Phantomkommando, wir müssen ja jetzt nicht Schindlers Liste gucken, ja, das verstehe ich aber nicht, ich habe den lange nicht gesehen, ich so, sicher, ich habe den auch lange nicht gesehen, einmal und das reicht auch, nee, komm, wir gucken wenigstens mal rein. Ich so, wie willst du denn jetzt reingucken? Mach irgendwas Lustiges an. Es ist Samstagabend. Wir wollen vielleicht noch mal irgendwo hin. Nö, ich nicht mehr und so. Es ist außerdem 10, sag ich. Und der Film geht 3 Stunden. Hat er den Film angemacht? Dann lief das los mit dieser Kerze.
Ja.
Und ich sag, Michel, guck den Film. Es ist ein guter Film. Ich sag gar nichts gegen den Film. Aber ich hau jetzt ab. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich kann aber gut Film gucken. Ja. So, nee, dafür taugt der Film für mich nicht.
Nee.
Also für einen gemütlichen Samstagabend so kommen, da gucke ich lieber Brust oder Keule. Ja, oder
nicht? Ja. Er ist, den nicht mal so eben.
Nee.
Jetzt sehe ich ganz viele Filme, die, also du hast gesagt,
es gab Indiana Jones und der Tempel des Todes kam dann irgendwann mal 7:45 im Fernsehen, war der ganze Splatter raus.
Ja, das ist ja auch nix.
Ne, das war nix. Da war alles raus. Denn selbst Frau Stroth hatte sich nicht mehr beschwert.
Also du sagst, Spielberg ist ein Mann der 80er, aber...
Ein Mann, der ist einer der brillantesten Action-Koordinatoren neben John Woo. Ich würde sagen,
Spielberg
ist die besten Action-Regisseure aller Zeiten. Wir müssen jetzt noch Action-Folge 3 machen mit dem besten
Action-Film
aller
Zeiten. Richtig.
Die besten Action-Regisseure sind für mich John Woo, Steven Spielberg, Sam Peckinpah. Ja. Sam Peckinpah ist immer so ein Nihilismus.
Was ist denn nochmal, Die Hard 1, wie heißt der nochmal?
John McTiernan.
Ja, der kann auch was, ne?
Ja, klar, der kann auch was.
Nur man muss sagen,
vielleicht ist er der beste Action-Regisseur überhaupt. John Woo.
Ich glaube auch.
John Woo macht viel dieses, das ist natürlich schon fast Kunst, dieses Ballett und so. Ja, da kann man auch völlig egal, kann man eh nicht festlegen. Aber diesmal diese Action-Highlights aus Jäger des Verlorenen Schatzes, Indiana Jones dann mit dieser Bahn, mit der Achterbahn. Nee, ist nicht die Achterbahn, das ist ja die Kohlenminen.
Ja, so.
Das ist ja alles. Was ist das denn? Die Katze latscht hier lang.
Katze attackiert.
Gibt es einen Spielberg-Film mit einer Katze?
Ich weiß es nicht.
Naja, ich kann mich daran. Jetzt.
Also, jetzt muss man auch mal einmal sagen, wir als Deutsche und Schindlers Liste und wir haben drüber gesprochen, aber Steven Spielberg ist ein Amerikaner, der schon im Jahr 1985 die Ja, das dunkelste Thema in der Geschichte, oder es ist, also gut, die amerikanische Geschichte hat natürlich auch noch ihre Ureinwohner, aber natürlich die Geschichte mit den Sklaven, ein düsteres Kapitel, was, ich weiß nicht, also was durch ihn früh behandelt wurde.
Die Farbe, ne? Lila, ja.
Die Farbe Lila.
Hat er aber noch ein zweites Mal gemacht in Amistad.
Stimmt.
Und der, ja, das ist die Katze. Und Amistad ist von 1997 und das ist so ein bisschen so der Goodbye Onkel Tom von Steven Spielberg. Aber er ist eindringlich, aber handelt von dieser Sklavengalere und danach dieser Gerichtsverhandlung. Aber hast du mal Goodbye Onkel Tom gesehen?
Nee.
Ha, naja.
Aber es gab so einen Oscar-Film mit der so sehr, sehr hart war mit hier,
ja, Macbeth. Slave.
Twelve Years a Slave. Genau. Ja. Wo man das Gefühl hatte, okay, das Thema dringt jetzt noch mal stärker durch. Aber Farbe Lila hatte, glaube ich, auch Oscar-Nominierung, ne?
Ja, hatte. Ich habe kaum Erinnerungen an den Film. Ich weiß gar nicht, wie der gealtert ist. Ich weiß nur, Goodbye Onkel Tom.
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er gut gealtert ist. Aber gut, was heißt das schon?
Nichts. Ja, Goodbye Onkel Tom kannst du nicht mehr vorführen. Ne? Das ist wirklich... Das ist Jacopetti und Prosperi, die beiden, die Mondokane gemacht haben. Und ich habe den Film ja noch vor anderthalb Jahren im Kino gesehen, nee, vor einem Jahr. Und das ist wirklich eine Tortur. Also das ist ja, das ist praktisch so, die Story ist, dass die beiden als Dokumentarfilmer ins Jahr 1840 oder 50 reisen. Also das ist am Anfang so ein bisschen konstruiert. Und dann da mit ihrer 35mm Kamera die Sklaverei filmen, wie sie ist. Und da kannst du dich mal anschnallen. Also das ist, ich finde, Cannibal Holocaust ist dagegen ein seichter Unterhaltungsfilm. Ja, ist ein Derek dagegen, ja. Oh, kann ich dir mal mitgeben? Ich weiß nicht, in welcher Stimmung du diesen Film gucken kannst.
Aber jetzt, also...
Ist egal, ich schweife ab. Spielberg
in den 90ern.
Da guckt man sich lieber die... Amistad, nee, ich meinte Amistad, genau.
Hook war auch stark. Jurassic Park, da habe ich schon
aber wieder gar nicht mehr. Bei Always bin ich eben wieder ein bisschen ausgestiegen. Für mich ist so der letzte richtige Burner war Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.
Wir haben in Gütersloh Mons Park Lost World 2 abgefeuert.
Ja. Er wechselt dann ab hier eigentlich immer ab. Ne? Farbe Lila ist irgendwie so der erste, der nicht reinpasst, der genau wie das Reich der Sonne. Und dann fängt er an, immer so Kommerz und ein bisschen Anspruch hin und her zu schaukeln. Ich habe tatsächlich bis heute nicht Always gesehen.
Ich auch nicht.
Aber ich hab nicht Always gesehen, ich habe nicht The Terminal gesehen und ich habe nicht Gefährten, die Verlegerin.
Ja, den hätte ich nämlich gerne mal gesehen.
Meryl Streep, der
ist gut, glaube ich.
Ja?
Ja, der lief auch,
denke ich schon.
Ja, würde ich gerne gucken. Der lief auch in der Glotze um 7:45
hätte man gucken können. Ich habe auch The Lost World nur einmal geguckt und das war da, wie du sagst, in Mons Park Open Air mit dieser gigantischen lauten Anlage. Herrlich, wo die Saurier durch den ganzen Park gebrüllt haben. Und es war auch ein Park. Das ist ja der Jurassic Park von Gütersloh dann nämlich gewesen, der Mondspark. Ja.
Alles, was er im ersten Teil versäumt hat, hat er aufgeholt im zweiten. Ging richtig ab. Und dann aber auch ein Soldat James Ryan. Na gut, da habe ich ein bisschen weit vorne gesessen. Da hat mich ein bisschen... genau, Dammtor in Hamburg. Aber es hat schon gekracht.
Ja, aber das ist das Problem. Ich finde nicht, dass es ein guter Antikriegsfilm ist. Ich finde, die erste Viertelstunde, muss man nicht drüber reden, das ist Meisterklasse, diese Inszenierung.
Ja, der D-Day.
Aber das Ding ist, als ich schon im Kino saß, haben die ersten Leute schon munter Popcorn gefressen und geklatscht, wenn da rumgemetzelt wurde. Also dieses Zuschaustellen von Kriegsgräuel funktioniert ja meiner Meinung nach nicht als die ursprünglich beabsichtigte Absicht, nämlich, dass du es eigentlich abschrecken willst. Und also damals Saving Private Ryan, der hat mich irgendwie... Der hat mich nicht gekriegt.
Mich hatte Tom Hanks nicht so ganz überzeugt.
Ja, das war mir dann am Ende auch zu verkitscht mit diesen Jungs. Und dann die Deutschen sind natürlich die Bösen. Ich meine, gut, sie sind Nazis, ist klar.
Ja, aber das finde ich, hätte man in dem Film anders machen sollen.
In dem Film...
Da hätten die Deutschen nicht...
Die Deutschen hätten gewinnen müssen in dem Film. Die hätten Tom Hanks eigentlich kriegen müssen. Es ist denn so, die sind so sehr plakative Schablonen. Und wenn du einen Antikriegsfilm machst, dann musst du ja so ein bisschen Grautöne bieten.
Ja,
und das war dann so ein bisschen auch wieder Action. Und da muss man sagen, actiontechnisch ist Saving Private Ryan natürlich eine Meisterklasse wieder. Vor allem am Ende, wenn du schon so lange hörst, wie die, jetzt rede ich hier so begeistert von so einem Kriegsfilm, ne? Wir switchen relativ. Ne? Aber ich meine, Spielberg switcht auch extrem in seinen Genres. Und ich finde, bei Saved by Ryan muss er sich über weite Strecken diesen Action-Vorwurf gefallen lassen, weil er ist einfach zu gut darin. Diese kettenrasselnden Teile, die sich so langsam nähern in dieses Dorf und dann ist da dieser Kirchturm. Also der Anfang und auch das Ende sind einfach eine fette, geile Nummer.
Fette, geile Nummer. Anderer Tipp, Black Hawk Down. Schaut ihn euch an. Der macht auch richtig Spaß.
Wie gesagt, das ist eigentlich ein Zombie-Film. Rassistischer Zombie-Film.
Aha, ja. Aber er kracht. Ja, natürlich.
Ja, aber auch als Actionfilm. Also es ist nicht intellektuell, nicht besonders durchdacht von Herrn Scott. Ja,
es ist ein pro-militaristischer Anti-War-Movie, hat er im Interview gesagt.
Ach ja.
Naja.
Hattest du ihn interviewt, Ridley Scott?
Nee, ich hatte das Material irgendwo, ich weiß nicht mehr genau.
Ah, ich hatte den Film damals geguckt.
Ich war Kino jedenfalls nach der Pressevorführung in Köln der einzige Fan.
Ach, die Leute sind aber auch immer so, ne? Na gut, wir hatten ja jetzt schon ein anderes Thema hier. Aber, ach Mann, ey, ich finde es auch, ja, das Action-Kino ist auch toll.
Ja, Action.
Und das ist das Problem, als Antikriegsfilm funktioniert Black Hawk Down meiner Meinung nach gar nicht.
Nee, Katastrophe. Und ich weiß auch
nicht, also die Private Ryan, die passen gut zusammen. Da möchte ich kein Double Feature sehen. Die würden passen. Aber willst du das Double Feature sehen?
Ja.
Ah, okay, gut. Und ich mache dann das Double Feature. Ich zeige den Wege zum Ruhm von Stanley Kubrick, nicht?
Ja.
Wobei Full Metal Jacket finde ich
ist. Der Wege zum Ruhm ist bis heute eigentlich der härteste Antikriegsfilm.
Ist eigentlich der beste. Ist der beste Antikriegsfilm, weil wirklich
Kirk Douglas,
der Wege zum Ruhm. Unsinn da so völlig, ne?
Ja.
Und auch besser als Full Metal Jacket habe ich auch eher als Rambazamba so ein bisschen, weil ich ehrlich bin.
Geht auch ganz gut ab.
Ja, geht ganz gut ab, da am Ende mit dem Maschinengewehr. Allein diese Maschinengewehre sind ja ein bisschen geiler auch.
Aber da bist du direkt beim Thema. 2001 hat Steven Spielberg ja ein Stanley Kubrick-Projekt vollendet. AI, künstliche Intelligenz. Und AI ist ja jetzt wohl mehr Thema denn je.
Künstliche Intelligenz, also da war er weit der Zeit voraus.
Ja, das war was.
Ja, da war Lee Harvey Oswald noch ein erfolgreicher kleiner Junge. Jetzt ist er wahrscheinlich ein Drogenwrack irgendwo, ne? Kinderstars sind doch immer Drogenwracks, oder?
Ach ja, stimmt.
Hängt der jetzt mit Kevin allein zu Hause irgendwo in so einer Gosse?
Ja, oder ist er so ein bisschen mormonisch? Der früher Vater geworden, so ein bisschen.
Ja, und wie hieß der nochmal? Wie hieß der nochmal der aus Terminator 2, der Junge?
Oh, Drogenwrack. Absolut. Ja,
das stimmt. Den erkennt man gar nicht mehr, ne?
Genau, wie hieß der denn? Oh, der war ja auch gehypt.
Edward Furlong.
Edward Furlong, auch bei American History X und Terminator 2, ne? Die beiden Filme. Was war er dolle? Ja.
Ja, Hook ist irgendwie die erste Hälfte schön. Ist ja Peter Pan zweiter Teil, ne?
Peter Porn, 1991.
Gute Idee, aber irgendwie Jurassic Park, da hatte ich den ersten Coolheitsbreak, ne? Da war ich Anfang 20.
Ja.
Und dann so, jetzt kommt der neue Spielberg mit Sauriern und dann war ich im Kino. Ich war echt relativ enttäuscht.
Ja,
da war mir zu wenig Action, zu wenig Splatter,
zu wenig.
Und ich kann jetzt sagen, ich habe den jetzt noch mit meiner Tochter geguckt vor einem Jahr. Ich habe ihn jetzt erst begriffen. Ich finde ihn jetzt viel besser als damals. Ich habe ihn zweimal gesehen. Einmal im Kino und jetzt vor einem Jahr nochmal. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Gucken viel besser. Und es ist wirklich dieses effektive Drehbuch, diese Dramaturgie, die läuft durch. Die Zahnräder, wie die ineinander laufen, diese ist eine Maschine. Es ist ein Horrorfilm. Es ist halt kein Actionfilm. Es ist Tierhorror. Antikes Tier.
Ja.
Antik-Tier-Horror.
Das kann er einfach.
Ja, und das ist ein Thriller und er hält dich die ganze Zeit bei der. Und ich sage nichts Schlechtes mehr gegen Jurassic Park. Dieser T-Rex sieht immer noch geil aus. So aus heutiger Sicht, klar,
kann der man
so
ein Raptor. Bisschen gucken.
Genau.
Und da möchte ich jetzt immer was sagen, das hat mich nämlich schon manchmal bei so Anspruchs-Heinis hat mich das schon manchmal geärgert, die dann irgendwie so über Action so hinweggehen, weil ich habe zu Filmabzeiten, ich bin ja aber auch kein Intellektueller, aber ich habe ja zu Filmabzeiten auch immer die Actionflagge hochgehalten. Aber da hat man doch oft gemerkt, dass auch Leute im Film die Action nicht als Kunstform begreifen.
Nee, tun sie nicht. In Deutschland schon mal gar nicht.
In Deutschland und so. Und das und Jan de Bont hat es auch nicht begriffen. Naja, er hatte, ja gut, Jan Speed 1, da war
aber
er
aber dann mit diesem Speed 2 war schon ein Griff in die Scheiße.
Nee, also Jan de Bont kann natürlich Action, das ist überhaupt keine Frage, aber so dieser Moment, wenn er dann, wo werden dann alle so sagen, und dann kommt das Highlight des Films, ein Bus, der über eine Autobahn rüberspringt, die nicht mehr weitergebaut wird, und dann sitzt man im Kino und dann Schnitt, der Bus springt, Schnitt, der Bus fliegt, Schnitt, der Bus landet.
Ja.
Das ist keine Action.
Nein, das ist keine Action.
Und ja, ich gebe es auch zu,
Action ist auch Zirkus, ist auch vielleicht ein bisschen albern alles, aber
auch Quantum Trost, wo sie 6 oder 8 Aston Martins in der Prätitelsequenz verbraten haben und ich hätte gerne einen von diesen Aston Martins gehabt. Und trotzdem wird die Action nicht erzählt vernünftig. Es vermittelt sich nicht, diese Verfolgungsjagd. Ich muss mal einmal aufs Klo. Verdammt, Thilo, du musst alleine weitermachen. Du hast bestimmt einen.
Nee. Simon ist jetzt aufs Klo und ich singe euch jetzt kurz einen Song aus einem Steven Spielberg-Film. Jetzt, wie ging denn nochmal Jurassic Park? Wie ging denn nochmal Gremlins? War das auch schwierig. Was mache ich denn jetzt? Ach ja, jetzt weiß ich's. Pass auf. Ja, welcher Film war das? Wir verlosen hier heute ein Buch von E.T. Das ist Heine. Nach unheimliche Begegnung der dritten Art. Und jetzt von Schluss ist jetzt E.T. Der Außerirdische und seine Abenteuer auf der Erde. Ist ein schönes, kleines Heine-Taschenbuch. Original von damals, wo der Film rauskam. Von unserem guten Freund Stefan Brückerhoff gestiftet. Der hat gerade so ein bisschen zu Hause ausgeräumt und hat dieses Buch überlassen. Und wer möchte, kann dieses Buch gewinnen. Aber welche Frage stellen wir jetzt? Ich würde sagen, die Person, die mir als allererstes bei mir in meine Facebook-Kommentare schreibt, ja, das wäre jetzt zu einfach, ne? Zu welchem Film gerade diese Musik gelaufen ist. Vielleicht machen wir es. Die Person, die als allererstes postet in den Kommentaren, in welchem Jahr Simon und ich zum ersten Mal E.T. gesehen haben, denn dieses Buch bekommt ihr dann, das ist eine Antiquität, die erhält diesen Superpreis, den wir heute hier ausnahmsweise mal in unserem Podcast verlosen. Ja, ist doch eine super Aktion. So, und jetzt warte ich, bis Simon, ich hoffe, nur gepinkelt hat. Nicht, dass ich da gleich noch in Sachen Splatter unterwegs sein muss. Ah, da kommt er wieder, er ist wohl fertig.
Das Buch, ja.
Ja, ich hatte gerade das Buch angeteased hier, dass wir das heute mal verlosen.
Ja, ja, ja. Ja, viele Leute gehen durch die Städte, da sind dann manchmal so Körbe mit Büchern drin.
Ja, aber dieses wäre da ja niemals drin.
Und das kann man auch geschickt bekommen von uns.
Ja.
Ja, also Spielberg ist schon, das ist schon ein doller Typ. Das ist schon ein doller Typ. Also ich hoffe, der lebt noch lang. Also ich finde, er lebt und lebt und lebt, weil er aber auch schon so in jungen Jahren, ich meine, der Weiße Hai, nicht, dass ich die Musik eben gehört hätte, aber...
Das war auch dann nicht die Frage. Ich dachte erst, zu welchem Film ist diese Musik? Das wäre jetzt irgendwie die Frage, aber es war dann zu einfach. Ich habe dann eine andere Frage gestellt.
Ah, ja. Aber der Weiße Hai ist... Wird doch so cinematografisch,
so Dingens. Simon, so, der Filmsendung-Moderator.
Ja, wieder so in so ein Kinofach, in so Nerd. Also ist doch der Urblockbuster auch eigentlich, Jaws.
Ja, ne? Das wird ihm natürlich auch oft vorgeworfen, dass Steven Spielberg das Kino zerstört hätte mit Jaws. Weil da die Ära des Blockbusters begann. Und Jaws haben sie damals ja erst an so ein paar einzelnen Milchkannen gestartet und dann lief der ganz gut und dann haben sie so richtig, ich glaube, 500 Kopien rausgespreadet.
500?
Ja, ich glaube ja, aber das war damals halt viel in USA.
Alle, ne? Säle waren blockiert.
Ja, und dann war der Blockbuster geboren und dann haben alle natürlich versucht, Filme herzustellen und mit möglichst vielen Kopien ins Kino zu schaufeln, um möglichst viel Dollars zu machen. Also insofern, ja, ist ein bisschen was dran. Aber natürlich ist er ja nicht damit rangegangen, ich drehe jetzt einen Film, um alle anderen zu zerstören. Er hat ja das Kino gemacht, was er wollte. Und das ist ja das Kino, was uns so ultra krass geprägt hat wie kein anderer.
Ja, und wäre das nicht passiert, wäre Kino dann auch in den 80ern so ein subventioniertes Teil geworden, wie Theater 20 Jahre zuvor so ungefähr. Und wo man die Leute hereinbitten muss. Und
allein also die Leute
rein.
Als Produzent, Gremlins, Goonies, Zurück in die Zukunft. Die Reise ins Ich war ein Flop. Hast du den gesehen?
Ja.
Das war ein Remake so ein bisschen von Die Fantastische
Reise.
Aber Rocco Welch ist ja tot jetzt.
Ja.
Kannst du dich noch erinnern, wie sie schön in ihrem weißen Badeanzug da
durch
durch die weißen Blutkörperchen geschwommen ist?
Die Reise ins Ich mit Donald Pleasance, der ist gut.
Nee, die Reise ins Ich ist mit Dennis Quaid, die Fantastische Reise.
Die Fantastische Reise.
Donald Pleasance,
genau.
Und Rucker Welch.
Und die Reise ins Ich geht 2 Stunden 20 und nimmt kein Ende irgendwie.
Ist es ja? So gewesen?
War so ein
Lang. Ich weiß gar nicht, er saß da auch so alleine in diesem UFO drin, ne?
Mhm. War das nicht? Ich bin nicht so drauf klargekommen. Ich finde den alten besser.
Aber Roger Rabbit habe ich nochmal geguckt.
Ist ein fantastischer Film.
Diese Sachen wären alle nicht machbar gewesen ohne Steven Spielberg.
Ich habe dieses
Making-of gesehen, die haben Roger Rabbit wirklich über Jahre gedreht. Die haben dann irgendwie schon 1985 mit angefangen, haben Figuren gebaut und diese Zeit, weil es irgendwie kaum finanzierbar das ganze Dingen war.
Ach guck mal, den hat er auch produziert. Tilo hat dir alles aufgeschrieben. Flex of Our Fathers und Letters from Iwo Jima.
Ja, mit Eastwood zusammen. Und natürlich auch Transformers.
Und
Also ich sag mal so.
Ach so, jo,
scheiße. Eigentlich, sie haben ihn jetzt irgendwie gefragt im Spiegel-Interview, warum The Fablemans, ob das für ihn so schlimm wäre, dass der nicht so gut läuft. Und er meinte so, ja, im Kino wäre er nicht so gut gelaufen und fürs Kino hätte er es gemacht. Aber im Streaming wäre das Ding total fett, ginge das total ab.
Geil.
Jetzt denke ich mir, jetzt bei den ganzen Filmen hier, so richtig schlecht in seiner Kasse dürfte es nicht aussehen. Wenn er jetzt nicht total verschwenderisch. Und die Form von Verschwendung möchte ich mal sehen.
Ansonsten, er ist ja noch in Berlin. Wir könnten ihm vielleicht was leihen.
Damit er nochmal. Was wäre unser Wunschprojekt, was er nochmal macht?
Achso, Spielberg, ja. Was wäre unser. Also, ja, ich weiß nicht, wie viel Geld hat so ein Spielberg?
Ja, ich setze jetzt mal voraus.
Also,
er kann hier drehen, was er will.
Ja.
Was wäre dann unser Lieblingsprojekt, was er macht? Wäre es eine
Fortsetzung? Eine Sache will ich noch sagen. Ich glaube, dass es ihn trotzdem ein bisschen wurmt, wenn es dann nicht so läuft, wie er es sich gewünscht hat. Ich glaube, dass er schon immer
hofft. Ja, Fablemans ist ja auch was Persönliches.
Ist
seine persönliche Familiengeschichte. Und ich freue mich drauf. Ich habe Gutes gehört und habe da jetzt auch nicht so die Zweifel.
Aber at the end of the day, he's got nothing to prove. Ich würde mir wünschen, ja.
Ich würde mir wünschen, nochmal Tim und Struppi, zweiten Film. Alles andere hat er abgewirtschaftet. Was soll er sonst machen? 1942, das wäre zu abartig und hat er auf eine gewisse Art und Weise auch gemacht.
Und Indiana Jones ist ja schon fertig, ne?
Ist ja schon fertig, hat er nicht selber gemacht. Ja.
Hat er nicht selber
gemacht? Nein, hat er nicht selber gemacht.
Man muss auch nicht.
Ob das was wird?
Oh.
Gucken wir mal, ne?
Also ich meine, aber eigentlich würde ich, also Tim und Struppi ist ja eigentlich auch so ein Peter Jackson-Ding.
Ja, ja, Peter Jackson wollte doch den zweiten machen.
Ja, ist er jetzt zu faul?
Ja, Peter Jackson ist zu faul geworden. Jetzt geht es schon wieder los mit Herr der Ringe irgendwas. Gerüchte.
Was?
Ja, neue Herr der Ringe-Filme sollen gemacht werden und Peter Jackson wäre irgendwie involviert. Was soll das denn alles?
Also die haben doch jetzt gerade erst eine Milliarde bei Amazon in den Sand gesetzt.
Lief das nicht gut, das Ding?
Ich höre da nichts von.
Nein, das ist...
Ich gucke das nicht.
Naja.
Ich habe, glaube ich, 20 Minuten geguckt. Ich gucke das jetzt nicht mehr. Interessiert mich nicht.
Es ist mir alles.
Es interessiert mich sowieso gar nichts mehr.
Ah, das ist schwierig mit dem, dass einem nichts interessiert.
Ah, ich bin ein schlechter Gucker geworden.
Schlechter Gucker, ne?
Ja. Wenig interessiert mich. Also jetzt muss ich sagen, ein so ein Berlinale-Film, das fand ich schon interessant über den Völkermord. Der von Lars Kraume hat den Film gedreht, habe ich mir gemerkt, den Mann. Der hat auch klug gesprochen.
Welcher Völkermord?
Ja, an den Hereros.
In Afrika. In Afrika.
Namibia, glaube ich, ne? Und das finde ich, ist schon ein spannendes Thema, muss ich schon sagen. War auch fett produziert und alles. Und dann war noch der andere Regisseur, der hat auch den Silbernen Bären für Regie gekriegt. Das war auch ein Deutscher. Der hat gedreht, aber das war mir alles, das war auch nicht schlecht, hat mich so an Swimmingpool erinnert. Aber dessen Name habe ich schon wieder vergessen, klang aber so ein Name, klingt wie ein Name, den man schon tausendmal gehört, aber ich kannte ihn dann doch irgendwie auch nicht. Spielberg, was soll Spielberg noch drehen? Jurassic Park World.
Er hat schon eine Menge abgeliefert, ja. Also.
Na
gut, was sind unsere drei liebsten Spielberg-Filme? Das könnte man zum Ende noch machen.
Ja.
Also, das kann natürlich sehr subjektiv sein.
Ja.
Was sagst du?
Ich sage Jaws, Indiana Jones und Tim und... 2 und Indiana Jones und Tim und Struppi. München ist auch ein gutes Ding.
Ja, München war...
Catch Me If You Can, Terminal, habe ich vergessen. Krieg der Welten war ganz gut. Aber natürlich, Lincoln ist natürlich für, ist ein Ami-Ding, ne?
Ich glaube, ich bin...
Die Verleger, Ready Player, West Side Story hatte ich nicht so Bock.
Ich glaube, ich bin da gnadenlos oldschool und sag Jaws. Auch Indiana Jones und der Tempel des Todes, das ist halt so. Da müssen die Leute mit leben.
Das ist einfach so. Jetzt aber, lebt damit.
Ja, aber was ist der dritte? Das ist eine gute Frage.
Tim und Struppi, ich weiß gar nicht, ob ich den so geil fand, aber ich fand es einfach so geil, dass die das gemacht haben.
Kann man zwei Indiana Jones Filme nennen oder ist man dann ein Tiefling?
Nein, ja, Indiana Jones ist so geil.
Man könnte so, ah, The Fablemans, das ist für mich, aber habe ich ja noch nicht gesehen. Ne?
Ja, ja,
und wenn
ja,
man
ja
jetzt sagt, Schindlers Liste, ja, Schindlers Liste ist vielleicht einer seiner besten, aber es geht hier um Love und Schindlers Liste ist nichts, was man loved.
Tino, du kannst auch irgendwie...
Ich kann keine
du zwei kannst Indiana Jones. Auch ausnahmsweise, den dritten Film kann auch was als Produzent sein, du kannst Twister sein.
Ist das wahr?
Du kannst Twister
sein. Nein, Twister, den finde ich total bescheuert. Ja, nee, ich nehme keinen hier als Produzent.
Gut, Zurück in die Zukunft als Produzent war natürlich schon eine Bombe.
Sicher, ja, ja, also das wäre der dritte, aber der gilt nicht. Ja, ne?
Der gilt nicht.
Ja, weil es gibt hier zu viele gute Sachen. Ich nehme Jaws, ich nehme Indiana Jones und der Tempel des Todes und ich nehme...
Den Kristallschädel. Ach,
vielleicht doch. Nein!
Achso, nee, Kristallschädel nicht. Der 89er.
Jurassic Park dann doch vielleicht... Oder nehme ich einen zweiten Indianer, Jäger des verlorenen Schatzes. Ich glaube, es sind die Jaws, Jäger und Indiana Jones und der Tempel des Todes. Zweimal Indiana Jones. Ist das armselig, ne? So ein Action-Freak, so ein Splatter-Typ. Am Ende.
Nee.
Der Splatter-Fan, ich kriege ihn nicht raus.
Nee, das ist schon in Ordnung, finde ich. Indiana Jones zweimal, das ist schon in Ordnung. Also Indiana Jones, ja gut. Michael Douglas hat auch so Mini-Indiana-Jones-Filme gemacht. Die waren auch
mit dem grünen Diamanten.
Ja. Über Quartermain lassen wir jetzt mal unter den Teppich kehren.
Quartermain ist lustig. Der erste ist halbwegs solide. Und der zweite, hast du den mal gesehen?
Nee.
Da sind die ersten 20 Minuten halbwegs solide, weil es der Regisseur vom ersten ist. Und dann kommt so ein Nulpen-Regisseur. Und dann stürzt er total in so ein Schläferts-Universum ab. Ja. Es ist unfassbarer Mist.
Ja, ja.
Quartermain 2 ist top. Ist ein Top-Film.
Aber ansonsten würde ich sagen, die Indiana-Jones-Filme haben so ein hartes Alleinstellungsmerkmal in der Filmgeschichte. Das ist einfach, Indiana Jones ist einfach, die sind so schön und so stark und die stehen so für sich. Es gibt nichts Vergleichbares irgendwie.
Ob ich das mit meiner Tochter wohl mal gucken kann?
Also sicher!
Ja, meinst du?
Ja, natürlich!
Dennis Klose meinte, bei seiner Tochter hätte es nicht funktioniert, das wäre ein Jungsding wahrscheinlich. So Abenteuer und so.
Ja, bei deiner würde ich da aber davon ausgehen, dass der das gefällt. Also
ich habe mir den Beetlejuice geguckt, aber Tim Burton ist für Kinder, glaube ich, gut. Bisschen Grusel, ein bisschen lustig.
Ist das so? Ich weiß, ich habe da auch völlig falsche Einschätzungen. Ich habe mit dem Kleinen, aber der ist noch so klein, Ariel geguckt. Es ist immer auch manchmal ein bisschen gruselig dann, ne?
Die Seehexe, ne?
Ja, die Seehexe.
Ursula.
Kann sein. Aber der war super, Ariel.
Im Kino haben sie ein paar Sachen geschnitten von der Seehexe gehabt damals.
Ja?
Ja. Seehexe geschnitten. Herz bei Indie drin. Huh. Ja gut, da unterschiedliche Zielpublike.
Ja, wir gucken die Disney-Filme da alle, Tarzan. Das ist aber auch alles zu viel für ihn. Das muss ich mit aufhören. Das ist zu viel noch für den Kleinen. Scheiße.
Nein, du kannst mit ihm das Dschungelbuch gucken. Das ist schön.
Ja, genau. Der kleine Maulwurf. Diese großen Disney-Blockbuster, das ist zu viel. Das geht immer schief. Das meine ich.
Ja, wir wollen euch nochmal daran erinnern. Hier dieses schöne E.T.-Taschenbuch.
Ja.
Ist für euch bereit. Es ist wirklich eine schöne kleine Buchantiquität. Und sagt uns einfach, Simon und ich, wann, in welchem Jahr waren wir in E.T.? Ich dachte mir jetzt, oder ist das dumm, so eine Frage zu stellen von sich selbst? Nee, das kann man machen.
Da muss man den Podcast aufmerksam
gehört haben. Das ist für die Leute, die sich bei dem Podcast auch mal Notizen machen.
Und wer das nicht aus dem FF mitgekriegt hat, der... Hat auch vielleicht gar keinen Bock, sich jetzt die Mühe zu machen, was auch okay ist.
Insofern, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Und alles Gute. Das ist übrigens nicht vom Dschungelcamp. Jetzt wisst ihr, jetzt haben bestimmt ein paar Leute auch erfahren durch uns.
Aber wieso war das? Ach so, Dr. Bob.
Ja, Dr. Bob. Ja, dass das gar nicht stimmt. Dr. Bob ist. Die dachten sich wahrscheinlich, warum singen die denn jetzt irgendwie was vom Dschungelcamp?
Ja.
Das war doch die letzte Folge.
Ja, ja.
Wir hätten auch die Folge mit dem Dschungelcamp hätten wir anfangen können mit.
Richtig, richtig. Und abschließend können wir noch mal sagen, also ich meine, die von der Berlinale wussten ja, dass wir den Podcast machen. Dann haben sie Spielberg ja eingeladen.
Sicher.
Ja, nee, aber schön, dass sie das...
Da ist was in der Luft.
Man muss sagen, schön eigentlich, dass sie das gemacht haben. Schön.
Nee, finde ich
schön
auch.
Dass er gekommen ist und schön, dass sie das gemacht
haben. Dass er gekommen ist, das ist eigentlich tolle.
Ja, das ist auch wieder wahr.
Ob er da jetzt nochmal auch in seinem... Ob er jetzt auch anbauen muss, weil er die ganzen komischen Preise da noch unterbringt. Und dann kommt da jetzt noch so eine goldene... Goldene Kamera hat er bestimmt auch immer, hat er vom Burda richtig Geld gekriegt. Die Kamera hat er sich gegen Geld abgeholt. Und er hat gesagt, einmal haben sie mich bezahlt, diesmal fahre ich mal umsonst hin.
Ja, genau.
Der kriegt ja auch die ganzen Reisekosten und so. Das war für den mal ein Ausflug.
Das ist ein Ausflug für den. Ja, ja, der wird auch mal woanders hin. Ja, für Burda kann er auch mal.
Hat er bestimmt, der macht bestimmt. Hat er, meinst du, goldene Kamera kommt da auch? Ich weiß, vielleicht hat er die schon. Das könnt ihr uns in die Kommentare schreiben.
Weißt du,
das Spielberg schon seine. Ansonsten natürlich Love und irgendwie für mich persönlich tatsächlich einer der, wenn nicht der beste Regisseur. Und damit, ich weiß, das war jetzt kein Insider-Podcast hier. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal, wenn ich das sage. Nee.
Den können auch andere machen.
Ja, genau. Insofern, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.